Kampfbereite Truppen, gut gefüllte Kassen und mein lebhaftes Temperament brachten mich dazu, den Krieg zu beginnen. Ehrgeiz, Interesse und der Wunsch, dass die Welt über mich reden möge, haben die Schwierigkeiten davongefegt.
Stellen wir uns irgendeines der gängigen Rätselspiele in der Glotze vor. Dieses Kurzzitat wird vom Quizmaster eingespielt und wir können uns sicher sein, dass die versammelten, anständigen Bürger und Bürgerinnen sofort erraten werden, dass diese Worte nur von Saddam Hussein stammen können, dem geisteskranken und gefährlichsten aller Terroristen, die zurzeit noch leben. Doch wie ärgerlich, die Reise auf die Kanaren gewinnt jemand anders. Die terroristischen Sätze stammen von Friedrich II., den die anständigen Bürger und Bürgerinnen ja immer noch den Großen nennen. Vielleicht gerade, weil er so tapfer war und begleitet von den zitierten Sätzen Schlesien einverleibte. Nun denn, wie wir wissen, werden auch heute noch Raubzüge veranstaltet. Gängigerweise in der Form, dass Ländern so lange Geld geliehen wird, bis sie in den Schulden ersticken. Ein Verfahren, das auch hierzulande gang und gäbe ist. Umso erstaunlicher deshalb, wenn sich Regierungen dazu entschließen, so ganz altbacken Krieg zu führen, wenn etwa die USA in Panama einmarschieren. Obwohl das ja wenigstens noch ein gerechter Krieg war. Wenn sich aber so ein arabisches Wüstenregime auf den Weg macht, die Waffen zu zücken und dabei auch noch Interessen der westlichen Industriewelt berührt werden, dann kann sich sogar die Schweiz zu Wirtschaftssanktionen entschließen. Dann entsteht eine gemeinsame Phalanx von Moskau bis Washington und riesengroß ist die Empörung freilich in Bonn. Hierzu ein paar Gedanken.
Zum einen darf Mann und Frau wohl den Europastrategen gratulieren, denn denen gelingt es ja derzeit wohl ihre Nagelprobe.
Sie haben die Führung übernommen. Ostberlin kümmert sich um gar nichts, Kohl sanktioniert ja bereits. Moskau samt ehemaligen Satelliten will Wirtschaftshilfe, sagt deshalb ja und zukünftig ja wohl auch wieder Amen und schickt schon mal ein paar Kriegsschiffe los. Die Schweiz hat Angst, bei der EG außen vor zu bleiben und entschließt sich seit Jahrzehnten zum ersten Mal ebenfalls zu Wirtschaftssanktionen. Na, und der Rest der Welt hat eh nichts zu melden, selbst Fidel Castro senkt im zweiten Anlauf den Daumen über Hussein.
Die zweite Gratulation geht an die weltweite Kriegsgeräteindustrie. Alle haben sie geliefert und profitiert, was das Zeug hält.
Und qualitativ, was den Standard der Waffen anging, hatten, wen wundert's, bundesdeutsche Firmen mal wieder die Nase vorn. Ganz schön gewagt, unser Bundesaußengenscher, gibt er doch so markige Worte zu Protokoll wie:
Ich bin der Meinung, dass der Irak ein klassisches Beispiel dafür ist, wohin es führt, wenn in Europa überflüssig gewordene Rüstungsproduktion dazu verwendet wird, dass man sie verkauft und damit ein Land aufrüstet und es überhaupt erst in die Lage versetzt, dass es nacheinander zwei Kriege führen kann.
Ob ihn wohl seine Klientel, die Klein- und Großgewerbetreibenden, da wohl wieder wählen? Ganz bestimmt, denn bundesdeutsche Firmen haben die genannten überflüssigen Rüstungsgüter nicht geliefert. Bundesdeutsche Firmen waren mit Hightech bei der Sache, wie unter anderem von amerikanischen Geheimdienst CIA bestätigt wird. Im Bereich der Atomwaffen, ganz besonders aber im Bereich der biologischen und chemischen. Die neuen Stoffe, oft durch gentechnische Manipulationen von Mikroorganismen hergestellt, haben den Vorzug, dass bei richtiger Anwendung die eigene Truppe sowie die Bevölkerung nicht gefährdet wird. Sie können gegen den viralen Einsatzstoff immunisiert werden. Derartiges Zeug liefert die hiesige Industrie auch heute und morgen allen Lippenbekenntnissen zum Trotz. Und sie tut es legal, denn, so das Außenwirtschaftsgesetz, Vorschriften sind im Zweifelsfall zugunsten des Freiheitsprinzips auszulegen. Ein Beispiel: Irgendeine Chemiefirma will C-Waffen-Vorprodukte in eine Krisenregion verkaufen, kriegt hierbei aber unerwartet Schwierigkeiten. Nun wird sie angeben, die erwähnten Pilzgifte seien zur Ungezieferbekämpfung bei Dattelpalmen bestimmt, was theoretisch nicht auszuschließen ist, und sie wird ihre Papiere bekommen. Sollte hierbei irgendjemand hinter Gittern landen, wird er von Herrn Weizsäcker persönlich freigebettelt werden. So geschehen im Falle von Al-Qadi. Er saß im Knast, weil er gemeinsam mit Preussag-Managern solche Dinge gedreht haben soll.
Der dritte Adressat für Gratulationen sind freilich die USA.
Mit dem schlechtesten Wirtschaftsergebnis seit 10 Jahren, nach unten weisenden Konjunkturdaten und nach oben gerichteten Arbeitslosenzahlen, sieht's freilich schlecht aus um Präsident Bushs Popularität. Der Nahe Osten, ein zweites Panama? So vielleicht nicht, aber tendenziell macht sich Säbelrasseln bestimmt nicht schlecht, innenpolitisch.
aber richten wir unseren Blick lieber nochmal in den Nahen Osten. Um von hier Weitergehendes in Erfahrung zu bringen, telefonierten wir mit Jochen Hippler.
Er war erst vor kurzem im Irak, hatte dort Kontakt zu Militärs und Zivilbevölkerung und verfügt über ein sehr detailliertes Faktenwissen in Sachen Nahost. Wir fragten ihn eingangs, wie er sich positive Resonanz auf Saddam Husseins Krieg von Seiten der arabischen Bevölkerung erklärt. In den von Israel besetzten Gebieten etwa äußerten sich 80% der Befragten positiv auf die Ereignisse, gerade auch unter Intellektuellen sind Sympathien zu vernehmen.
Ich glaube, dass es zwei Aspekte gibt, die das mit erklären. Erstens, dass Kuwait nicht sonderlich beliebt war. Also Kuwait ist ein Staat mit 1 Million Bewohnern, davon sind die Hälfte Ausländer und die Ausländer sind wiederum zu 60% etwas mehr Palästinenser. Und die sind eben wirklich schlecht behandelt worden. Also Bürger zweiter Klasse ist ja vornehm ausgedrückt, die sind rechtlos gewesen und ausgenutzt worden. Das macht für ein föderalistisches Familienfürstentum nicht besonders viel Sympathien. Das ist der erste Hintergrund natürlich. Der zweite Hintergrund ist, was sind die palästinensischen Hoffnungen, die palästinensischen Perspektiven für die Zukunft? Man hat jahrelang versucht, mit individuellen oder auch kollektiven militärischen Aktionen zu arbeiten, also wir hatten Flugzeugentführungen, Attentate, das ist dann irgendwann für nicht mehr sehr sinnvoll gehalten worden und mehr oder weniger eingestellt. Man hat sich jahrelang auf die Stärke arabischer Regierung verlassen, die für uns Palästinenser, wie man gedacht hat, das Land wieder zurückkriegen würden. Das ist völlig gescheitert durch den Verrat dieser Regierung und auch durch ihre Schwäche. Und man hat jetzt jahrelang die Intifada. Und das Ergebnis ist immer noch, dass die Israelis nicht bereit sind zu irgendeiner Verständigung und offensichtlich auch nicht zusammenbrechen. Die Intifada wird auf Dauer bei dem unheimlichen Anspruch an die Mitarbeiterbevölkerung nicht durchzuhalten sein. Was ist die Perspektive für Palästinenser? Wenn in der Situation ein starker arabischer Führer auftaucht, der Israel bedroht, sogar mit Massenvernichtungswaffen, der sich den USA entgegenstellt, der alleine der ganzen Welt, die ganze Welt herausfordert, das ist an der Basis der Palästinenser, aber nicht nur der, sondern auch in Ägypten, in den Slums, in Kairo oder in Tunesien. Das hat große Faszination, dass man jetzt endlich mal einen starken arabischen Führer hat, der den Israelis und der Welt schon zeigen wird, wo es lang geht. Mit dem identifiziert man sich, egal ob das, was er jetzt im Einzelnen getan hat, vielleicht ein Völkerrechtsbruch ist oder brutal ist.
Stellt sich die Frage, inwieweit palästinensische Hoffnungen auf eine bessere Zukunft begründet sind. Freilich haben sie in den reaktionären Fürstentümern oft nur wenig zu lachen. Inwieweit Saddam Hussein aber hier Garant für eine Verbesserung ihrer Situation sein kann, ist fraglich.
Saddam Hussein ist eins sicher nicht, und zwar ein Revolutionär. Wenn man mit Leuten aus der irakischen Führung spricht, dann wird sehr schnell klar, dass die das Wort Revolution und Sozialismus und Umwälzung und solche Geschichten selber nicht mehr ernst nehmen. Das sind alles Erinnerungen aus einer glorreichen Vergangenheit. Manchmal benutzt man die Worte noch ein bisschen nostalgisch und ein bisschen, weil man die früher immer so gesagt hat. Aber es ist völlig klar, das ist kein revolutionäres Land. Das ist ein Land, was einzig und allein, also die Führung dieses Landes hat einzig und allein nationale Größe, was immer das dann ist, Aufbau und die Vorherrschaft am Golf im Hinterkopf. Und alles andere wird er erstens untergeordnet oder sind nur taktische Winkelzüge. Also wenn Saddam jetzt sich als islamischer Vorkämpfer für die Befreiung der heiligen Städten vorstellt, dann ist das ein geschickter politischer Schachzug. Es ist aber natürlich im engeren Wort nicht ernst gemeint. Der Mann ist Laizist, der hat 8 Jahre lang gegen die islamischen Fundamentalisten Irans gekämpft und nimmt jetzt genau deren Formulierungen auf. Das sind brillante politische Schachzüge. Aber natürlich nicht ernst gemeint. Das Gleiche ist halt mit revolutionärem Pathos oder was weiß ich immer. Das ist alles nicht seriös oder so oder nicht ernst gemeint, sondern das sind alles Schachzüge um die nationale Größe des Iraks. Und zwar nicht die arabische nationale Größe, sondern wirklich die nationale des Landes zu stärken.
Wenn es um die Stärkung oder auch Schwächung irgendeiner nationalen Größe geht, steht ein Land immer recht schnell bereit, die USA. Zu deren Rolle nochmal Jochen Hippler.
Kuwait war ein wichtigster ökonomischer Verbündeter der USA und Kuwait war ein Teil des sogenannten Golfkooperationsrates. Dieser Golfkooperationsrat hat halt Saudi-Arabien und die ganzen reaktionären Fürstentümer am Golf zusammengeschlossen, auch militärisch, und ist halt so ein bisschen von den USA unter die Fittiche genommen worden. Also insofern würde ich formulieren, dass die USA nicht eine spezielle Kuwait-Politik gehabt haben, sondern eine spezielle Politik für die ganze Golfregion, die Saudi-Arabien und die kleinen Golfstaaten zusammenfasst. Und da ist eben ökonomisch eine extrem enge Zusammenarbeit, und zwar auch im Sinne der USA. Das heißt, die Staaten, einschließlich Kuwait, haben Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang, die Ölpreise niedrig gehalten, weil das auch im amerikanischen Interesse lag. Und umgekehrt haben die USA bekannterweise auf der Seite Kuwaits und des Iraks im 87 diese riesige militärische Flotte in den Golf geschickt, um den Irak gegen den Iran und auch Kuwait gegen den Iran abzusichern. Insofern, die USA haben da eine militärische Rolle im Golf gespielt, vor allem durch Flottenentsendungen, durch eine schnelle Eingreiftruppe und ansonsten eben ökonomisch profitiert von der sicheren Ölzufuhr aus Kuwait, was die drittgrößten Ölvorkommen der Welt hat hinter Irak.
Problematisch das Ganze für Saudi-Arabien? Im Grunde ist es ja ein Affront gegenüber den anderen arabischen Ländern, dass gerade die USA hereingelassen werden, dass sich Saudi-Arabien als Basis für die US-Truppen bereithält. Der Spiegel spekuliert, dass dadurch einem denkbaren Putsch des von Saddam beeinflussten Offizierskorps vorgebeugt werden soll. Jochen Hippler teilt diese Vermutung zwar nicht, dennoch die Frage, ob die Saudis dadurch in Isolation im Nahen Osten geraten?
Ja und nein. Saudi-Arabien ist formal nicht isoliert, weil ja die anderen Nachbarländer, die konservativen Scheichtümer zum Beispiel, auch einen Schutz gegen den Irak sich da wünschen. Und auch andere arabische Regierungen haben da eine gewisse Sympathie für, also Ägypten oder Marokko und so weiter auch, also eine ganze Reihe. Also die Mehrheit der arabischen Liga, würde ich sagen. Umgekehrt ist das ein sehr riskantes Spiel, weil die Amerikaner nach Saudi-Arabien zu bringen, Gefahr in sich trägt, dass die saudische Regierung sich selbst destabilisiert. Das heißt, der islamische Fundamentalismus, den er ja zum Teil selbst die saudische Regierung immer vor sich hier trägt, wird auch eine andere Variante als die iranische Fundamentalismus, der wird natürlich schwer damit abzufinden sein, dass gerade in einem Land, wo die heiligen Stätten sind, Mekka vor allen Dingen, dass da ausgerechnet amerikanische Truppen stationiert sind, wo man immer den Punkt macht, dass amerikanische und israelische Politik ziemlich identisch sind. Und gerade diese Kräfte in das Land der heiligen Stätten zu holen, ist ein unglaubliches Wagnis und hat wirklich die Gefahr aus US-Perspektive, dass die ganze Region destabilisiert wird. Also ich würde mich wirklich fragen, ob die USA sehr klug gewesen sind, Truppen gerade nach Saudi-Arabien zu schicken, ob sie nicht das, was sie gewinnen, militärisch, politisch wieder verlieren werden, wenn ihre ganzen Freunde halt jetzt intern unsicherer werden und anfangen zu wackeln.
In der strategischen Zwickmühle befindet sich der Irak derzeit gegenüber Kurdistan. Einerseits hat sich die Türkei durch die Sperrung der Ölpipeline in die Reihe der westlichen Staaten eingereiht und gibt Irak nun Anlass zur Vergeltung, etwa in Gestalt von Unterstützung der PKK. Andererseits hat Irak gerade Krieg gegen Kurdistan geführt, in Gestalt besonders skrupellosen Giftgaseinsatzes. Wendet sich hier nun das Blatt?
Das ist eine sehr spannende Entwicklung, und zwar genau umgekehrt eben. Also im Prinzip ist jetzt die Türkei aus dieser gemeinsamen Front ausgestiegen. Also es gab ja diese gemeinsamen türkisch-irakischen Operationen, diese Absprachen schon seit mehreren Jahren, dass man der Türkei gestattet, auch im irakisch-Kurdistan Militäroperationen durchzuführen und so weiter. Das ist eine sehr interessante Perspektive, weil in dem Moment, wo die türkische Regierung die Erdölpipeline des Iraks schließt, ich jetzt erwarten würde, dass die irakische Regierung größere Waffenlieferungen an die PKK in der Türkei aufnehmen wird, um mal die Türkei da unter Druck zu setzen. Was das da mittelfristig bedeuten wird für die Kurden im Irak, ist noch sehr schwer abzusehen. Also ich war halt im Frühjahr noch da, auch im kurdischen Teil des Irak, und da war völlig sichtbar, dass der Aufstand im irakischen Kurdistan zusammengebrochen ist. Also ich meine, niedergeschlagen worden ist, eben unter Einsatz auch von Giftgas und anderen Waffen der irakischen Regierung. Da sehe ich im Moment nur begrenzte Möglichkeiten in kurzer Zeit, dass der Aufstand der Kurden wieder aufleben kann. Während wenn jetzt der Irak aus taktischen Gründen die Kurden in der Türkei mit Waffen versorgt, was das für die Türkei bedeutet, zu einem Zeitpunkt, wo die PKK da auch gerade an Kraft gewinnt, das ist natürlich sehr potenziell sehr explosiv.
Bleibt zum Schluss die schwierige Frage nach möglichen Perspektiven.
Wenn sich beide Seiten rational verhalten würden, was ich bei der etwas brutalen irakischen Regierung eher vermuten würde als bei der US-Regierung, Also wenn sich beide Seiten rational verhalten würden, dann wird nicht so schrecklich viel passieren, außer halt eine ein paar Monate anhaltender Wirtschaftsblockade und sowas. Und das wird den Irak nicht stürzen, aber in Bedrängnis bringen. Es ist aber nicht völlig ausgeschlossen. Also ein großer Krieg am Boden zum Beispiel, den würde ich eigentlich ausschließen, wenn nicht irgendjemand einen schweren Fehler macht. Weil der Irak hat kein Interesse daran. Die möchten Kuwait jetzt verdauen und annektieren und das reicht. Und die USA haben eigentlich auch kein Interesse am richtigen Bodenkrieg. Die Temperaturen in der Region sind zurzeit etwa bei 50 bis 60 Grad im Schatten, also Celsius. Und Wüste und der Irak hat C-Waffen vorrätig und so. Also das ist auch nicht sehr attraktiv, jetzt einen richtigen großen Bodenkrieg zu führen. Wenn man halt mehrere Wochen in den Evening News an der Ostküste sieht, dass amerikanische GIs in Giftgasangriffen verrecken, das macht die Popularität so eines Krieges sehr schnell zunichte.